Ich habe als Thema heute eine Frage. Eine Frage an euch. Das Thema heißt nämlich: Welche Rolle spielt der Heilige Geist in deinem Leben? Welche Rolle spielt der Heilige Geist in deinem Leben? Es gibt ein Buch von der Maria Brehan, das heißt: Jesus spielt in meinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Und ich glaube, das trifft auch auf den Heiligen Geist zu, oder soll zutreffen. Ich möchte anfangen mit einem kleinen Witz. Im Himmel ist Betriebsausflug geplant und man überlegt hin und her, wo sollen wir denn dieses Jahr mal hinfahren? Und dann kommt einer auf die Idee, ach, wir könnten doch mal nach Bethlehem, da waren wir noch nie. Da meldet sich Maria, oh nee, Bethlehem, da habe ich ganz schlechte Erfahrungen, da gibt es überhaupt keine Hotelzimmer. Wird weiter überlegt. Dann sagt er, ich hab's, wir können nach Jerusalem. Meldet sich Jesus, ach, mit Jerusalem habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Da will ich nicht hin. Wird weiter überlegt. Dann sagt jemand, fahren wir doch mal nach Rom. Da ruft der Heilige Geist, oh ja, da wollte ich schon immer mal hin, da war ich nämlich noch nie. Ich hoffe, dass der Heilige Geist nie bei uns sagen muss, dass er bei uns noch nie war. Wisst ihr, es gibt Gemeinden, das habe ich mir sagen lassen, da war der Heilige Geist noch nie. Die kennen den gar nicht. Hoffen wir, dass wir das von uns niemals sagen lassen müssen, dass der Heilige Geist nicht da war. Weil, wisst ihr, man kann das ja haben und auch verlieren, wenn man nicht auf ihn achtet. Und darum geht es heute. Wir wollen einen Bibeltext anschauen miteinander aus Römer 8. Als ich so nachdachte jetzt über diese Predigt heute, da fiel mir eines auf, wie der Heilige Geist Dinge konzertiert in unserem Leben, ohne dass wir das mitbekommen. Und zwar sage ich deshalb, weil mir wurde bewusst, dass ich habe letzten Sonntag gepredigt, ich hatte Bibelschule am Mittwoch und ich predige heute. Und mir ist dann hinterher aufgefallen, ohne dass ich das vorher beabsichtigt hatte, ist in diesen drei Terminen so ein Progress drin, also wirklich ein Zusammenhang. Ich habe das letzte Mal gepredigt, wer weiß es noch? Die Schönheit des Evangeliums. Und der Hauptaspekt war, dass der Vater im Himmel das Evangelium so genial konstruiert hat, dass wir gar nichts machen müssen. Dass er alles macht. Er hat die Grundlage gelegt durch seinen Sohn, Jesus Christus. Der hat den Preis dafür bezahlt. Der hat die Sünde getragen, die wir eigentlich hätten, deren Strafe wir hätten tragen müssen. Und dann hat er den Heiligen Geist geschickt, damit er den Rest macht in unserem Leben. Und am Mittwoch in der Bibelschule haben wir darüber geredet, was der Heilige Geist in unserem Leben machen will. Über die Frucht des Geistes haben wir da nachgedacht. Das, was der Heilige Geist in unserem Charakter bewerkstelligen will. Denn das große Ziel Gottes mit uns ist, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und heute geht es nun eigentlich mehr oder weniger darum, dass es zwei Aggregatzustände unseres Glaubenslebens gibt, die darüber bestimmen, ob das in unserem Leben Wirklichkeit wird oder nicht. Und darüber wollen wir uns jetzt Gedanken machen. Und ich lese mal aus meinem Lieblingskapitel der ganzen Bibel, Römer 8. Werde ich nie, also könnte ich 10-mal am Tag lesen und kommen immer wieder neue Aspekte raus. Und ich lese ab Vers 3. Nach der Schlachter. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Ich lese es nochmal. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott. Also ich habe letzte Woche gesagt, weil der Mensch niemals in der Lage gewesen wäre, die Anforderungen des Gesetzes zu erfüllen, den Standard Gottes irgendwie aus eigener Kraft zu erfüllen, darum hat Gott Jesus gesandt, der es für uns gemacht hat. Denn Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Das heißt, er hat es für uns gemacht, weil unser Fleisch kraftlos war. Also das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. So, hier ist jetzt ein Begriff erwähnt, Fleisch. Und dieser Begriff Fleisch, den muss man erklären. Der Begriff, der da im Griechischen steht, der bedeutet auf der einen Seite das, was wir als Fleisch am Körper haben. Also das, was unsere Knochen umgibt. Das ist übrigens der Begriff Sarx auf Griechisch. Also es ist einerseits der Körper selbst, aber auch im übertragenen Sinne der materielle Mensch und das, was uns unterscheidet im Gegensatz zu einem geistlichen Mensch. Also das Fleisch ist das, was unterschiedlich ist zum Geist. Deshalb ist auch hier diese Unterscheidung gemacht. Also ich möchte es mal so sagen. Das Fleisch ist das, was der Mensch ohne den Heiligen Geist ist. Das Fleisch, also wenn wir jetzt in diesem Bibeltext weiterlesen, dann müsst ihr immer das im Hinterkopf haben, dass Paulus hier meint, es ist das Fleisch, das ist der fleischliche Mensch, das ist der, der den Heiligen Geist nicht hat und der deshalb auch die Kraft des Heiligen Geistes nicht hat. Und deshalb ist da, wie es hier heißt, das Fleisch ist kraftlos. Astheneo steht da, kraftlos. Asthenisch ist das Wort, das davon in unserem als Fremdwort abgeleitet ist, also kränklich, schwächlich, zu nichts in der Lage eigentlich. Und mir fiel dabei direkt ein, dass Jesus ja gesagt hat in Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Amplified übersetzt den Vers 3a so, denn was das Gesetz nicht tun konnte, nämlich die Sünde überwinden und ihre Strafe, ihre Macht loszuwerden. Das Gesetz konnte das nicht erreichen. Und wisst ihr, das Evangelium ist ja nicht Plan B Gottes, weil er dann gemerkt hat, dass es nicht funktioniert, sondern das war ihm von vornherein bewusst. Es war nie Gottes Plan, dass das Gesetz uns gerecht machen sollte vor ihm und uns erlösen sollte. Nie. Weil das Gesetz nicht in der Lage war, die Sünde zu überwinden und ihre Strafe, ihre Macht über uns loszuwerden. Da es durch das Fleisch der Natur des Menschen ohne den Heiligen Geist, das ist genau das, was ich eben gesagt habe, der Natur des Menschen ohne den Heiligen Geist geschwächt war. In Römer 3 sagt Paulus, es gibt überhaupt keinen Unterschied. Du kannst dir alle Menschen anschauen. Alle sind Sünder. Alle sind Sünder. Und dann sagt er was sehr Entscheidendes. Sie ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Alle sind Sünder und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Und man kann eigentlich sagen, durch den Sündenfall ist uns die Herrlichkeit Gottes, die auf unserem Leben war, abhanden gekommen. Deshalb Sünde, das Wort, das Griechische, das bedeutet ja Zielverfehlung. Und Sünde hat dazu geführt, dass das, was Gott mit unserem Leben vorhatte, nicht Wahrheit wurde in unserem Leben, sondern wir das verfehlt haben, daran vorbeigegangen sind. Das ist die Bedeutung von Sünde. Nicht, dass wir lügen, stehlen und so. Das sind Folgen der Sünde. So, nun kommt Vers 5. Und da steht Folgendes. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Ich lese es nochmal. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, also mit anderen Worten vom Fleisch bestimmt, die trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Geht auch gar nicht anders. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. So, also die Frage, die sich hier stellt, bist du jemand, der gemäß des Fleisches lebt oder gemäß des Geistes? Bist du geistlich gesinnt oder fleischlich gesinnt? Paulus sagt uns in 1. Korinther 2 und 3, dass es drei Arten von Menschen gibt. Drei Kategorien von Menschen. Und jeder, der hier sitzt, gehört in eine dieser drei Kategorien. Die erste Kategorie nennt er in 1. Korinther 2, Vers 14 den natürlichen Menschen. Der natürliche Mensch. Wer ist damit gemeint? Das sind die Leute, die Jesus noch gar nicht als Herrn und Heiland angenommen haben und somit gar keine Christen sind. Die können den Heiligen Geist nicht haben. Die können nur gemäß ihrer natürlichen Anlagen leben. Das ist der natürliche Mensch. Die zweite Kategorie nennt er in Vers 15 von 1. Korinther 2. Und das ist der geistliche Mensch. Der geistliche Mensch ist der, der Jesus Christus als Herrn und Heiland angenommen hat und auch geistlich gesinnt lebt. Und die dritte Kategorie nennt er in 1. Korinther 3, Vers 1. Das ist der fleischliche Mensch. Es gibt einen Unterschied zwischen dem fleischlichen Mensch und dem natürlichen Mensch. Der fleischliche Mensch ist nämlich Christ geworden, hat Jesus angenommen und lebt einfach so weiter, als wäre überhaupt nichts passiert. Er ist fleischlich gesinnt. Er ist nur auf das, was sein Leben vorher so ausgemacht hat, ausgerichtet. Vers 5 könnte man wörtlich übersetzen, denn die nach dem Fleisch denken, das des Fleisches. Also es geht um unser Denken. Ne? Also mit anderen Worten, womit bist du beschäftigt, wenn du nichts zu tun hast? Also na klar, wir sind alle, wir haben einen Beruf vielleicht, wir haben Familie und so, da sind wir beschäftigt. Ja? Und da sind wir natürlich auch dann damit irgendwo gedanklich beschäftigt. Aber womit beschäftigst du dich, wenn du nicht im Job bist oder gerade eingespannt bist, wenn du Freizeit hast? Womit beschäftigst du dich? Worauf ist dein Denken und Trachten ausgerichtet? Denn das Wort, das hier steht, phroneo, das griechische Wort, bedeutet eigentlich immer, dass man ganz bewusst sein Denken auf ein Ziel ausrichtet. Also ist hier immer gemeint, dass man sich mit Dingen beschäftigt, die einem wichtig sind, will ich dazu fügen. Also jeder beschäftigt sich in seinem Alltag mit den Dingen, die ihm wichtig sind. Und wir haben für die Dinge, die uns wichtig sind, immer Zeit. Ich höre immer, ach, ich habe überhaupt keine Zeit, ja. Ich bin so eingespannt und so. Aber komischerweise für unsere Hobbys und so haben wir immer Zeit. Mir hat mal jemand gesagt, wir haben alle 24 Stunden und wenn das nicht langt, nehmen wir noch die Nacht dazu. Also die Frage ist, worauf ist dein Denken und Trachten ausgerichtet? Ich möchte den Vers mal nach dieser neuen Übersetzung das Buch vorlesen. Denn die, die sich ganz von der menschlichen Natur bestimmen lassen, richten ihr Denken auf die Dinge, die zu dieser rein natürlichen Wirklichkeit gehören. Nochmal, denn die, die sich ganz von der menschlichen Natur bestimmen lassen, richten ihr Denken, also es ist nicht so, dass die ihr Denken gerichtet bekommen. Sie richten ihr Denken. Sie richten ihr Denken auf die Dinge, die zu dieser rein natürlichen Wirklichkeit gehören. Und die denken immer auch nur rein menschlich. Wenn ein Problem kommt, denken sie an menschliche Lösungen. Oder sie stachen das Problem an, wie das Kaninchen die Schlange. Und das Problem wird immer größer, weil sie nur menschlich denken. Und jetzt kommt die andere Seite, aber die vom Gottesgeist bestimmt sind. Die vom Gottesgeist bestimmt sind, richten ihr Denken auf die Dinge, die zur Wirklichkeit des Gottesgeistes gehören. Also das, was du als das Ziel deines Denkens und Trachtens bestimmst, das nimmt dir keiner ab. Das, was du, womit du dich beschäftigst, womit du dein Denken füllst und dein Herz schließlich, das beherrscht dich irgendwann. Immer. So, und jetzt kommt ein etwas unangenehmer Teil, den ich euch gerne ersparen würde, aber es steht nur mal im Wort drin. Vers 6 bis 8 lese ich jetzt und die sind ein bisschen ätzend. Da steht nämlich, denn das Trachten des Fleisches ist tot. Das Trachten des Fleisches ist tot. Das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Und jetzt kommt was ganz Schlimmes. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Boah. Weil das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, wie ätzend, oder? Ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht der Feind Gottes sein. Warum ist denn das so? Warum ist das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott? Habe ich mir lange überlegt. Bis ich dann auf diese Abfolge dessen, was wir besprochen haben, am letzten Sonntag, am Mittwoch und heute, mir vergegenwärtigt habe, dass Jesus vom Vater gesandt den allerhöchsten Preis dafür bezahlt hat, dass der Heilige Geist in unser Leben kommen konnte, um unser Leben so zu verändern, dass wir ihm ähnlicher werden. Und wenn wir nur auf unsere fleischlichen Dinge fixiert bleiben und ihm, dem Heiligen Geist, keine Gelegenheit geben, unser Leben zu verändern, dann treten wir dieses Opfer, das Jesus gebracht hat, mit Füßen. Boah. Ich habe in die griechische Übersetzung geguckt, ob man da ein milderes Wort finden kann. Nee. Das Wort, von dem das abgeleitet ist, das Wort Echtros, das bedeutet sogar so viel ein Feind, den man ganz abscheulich findet. Das ist ja noch schlimmer. Hätte ich nur nicht geguckt. Aber das steht da. Paulus hat es geschrieben. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Wisst ihr, Jesus hat das Gesetz nicht abgeschafft, habe ich vorhin schon gesagt. Ne? Matthäus 5, 17 steht das. Er hat gesagt, ich bin es gekommen, um das zu erfüllen. Und ich habe letzten Sonntag darüber gesprochen, dass der Herr, als er das Evangelium geplant hat, gesagt, ich möchte dieses Gesetz nehmen und was damit machen, wer weiß es noch? In das Herz schreiben und in die Sinne schreiben. Wie geschieht denn das? Dadurch, dass der Heilige Geist unser Denken und unser Fühlen verändert. Und das kann nur geschehen bei Leuten, die geistlich gesinnt sind, die ihr Denken und Trachten auf den Geist ausrichten und nicht auf das Fleisch. Und deshalb unterscheidet Paulus zwischen dem fleischlich gesinnten Christen und dem geistlich gesinnten Christen. Das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und es kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, Vers 8, können Gott nicht gefallen. Hart, oder? Aber es steht in der Bibel. Ich kann euch das nicht ersparen. Tut mir leid. Ich möchte ein paar Kennzeichen von fleischlich gesinnten Christen. Also ich rede nicht vom natürlichen Menschen, der gar nicht Jesus angenommen hat. Ich rede vom fleischlich gesinnten Christen. Ja? Was kommt dabei raus? Er bleibt geistlich unmündig, unreif. Man sieht überhaupt kein geistliches Wachstum bei ihm. Er schwimmt mit dem weltlichen Strom, mit dem Zeitgeist, lässt sich davon bestimmen. Paulus sagt an anderer Stelle, er wird entfremdet von Gott. Wenn wir nicht im Geist bleiben und an Gott dranbleiben, werden wir von Gott entfremdet, obwohl wir seine Kinder sind. Die Folge ist eine Lustlosigkeit zu beten und Bibel zu lesen. Wir haben dazu keinen Bock. Und der Teufel kommt dann und sagt, ach, du hast doch jetzt Besseres zu tun. Und dann geschieht was ganz Schlimmes. Das Gewissen stumpft ab. Das Gewissen stumpft ab und das, was Gott nicht gefällt, ist für uns gar kein Problem mehr. Über kurz oder lang. Und wisst ihr, eine der Folgen ist, dass so ein Mensch nie in seine Berufung kommt. Weil Gott kann mit so einem Menschen nichts anfangen. Er dient nicht der Gemeinde, er belastet die Gemeinde. Und was das Allerschlimmste ist, er ist so ein schlechtes Zeugnis in der Welt, dass er andere abhält, zu Gott zu kommen. So, jetzt muss ich euch wieder ein bisschen aufheitern. Ne? Es kommt ja noch ein Vers. Kommen noch drei Verse und die sind ein bisschen besser. Denn in Vers 9 sagt Paulus, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn, es kommt eine Bedingung, hört gut zu, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Hier steht ein Wort, das einen dauerhaften Aufenthalt meint. Der Heilige Geist will nicht nur zu Besuch bei euch mal ab und zu da sein. Er will in euch wohnen. Jetzt kommt wieder ein kleiner Dämpfer. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Das Wort, das bedeutet, dass Christus dann nicht sein Herr ist. Weil sonst würde es anders in seinem Leben laufen. So, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, das ist jetzt Vers 11, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, wer hat es gemacht? Wer hat Christus aus den Toten auferweckt? Der Heilige Geist. Die Auferstehungskraft des Heiligen Geistes, so sagt Paulus in Epheser 1. Diese Auferstehungskraft des Heiligen Geistes, derselbe, der Christus auferweckt hat, dieselbe Kraft, die ist in uns, wenn der Heilige Geist in uns ist. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Ich muss das nochmal wiederholen. Er wird eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Was bedeutet das? Das ist kein Versprechen für, wenn wir im Himmel sind, sondern für hier. Solange wir im sterblichen Leib sind, will der Heilige Geist uns beleben. Er will uns voll machen mit dem Leben, das Jesus uns versprochen hat. Denn Jesus hat gesagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um. Ich lese das mal nach der Passion Translation, weil ich die super finde, die Übersetzung. Johannes 10, Vers 10b muss ich sagen. Ich bin aber gekommen, um euch alles im Überfluss zu geben. Ich bin gekommen, um euch alles im Überfluss zu geben. Mehr als ihr erwartet. Leben in seiner ganzen Fülle, bis ihr überströmt. Tolle Übersetzung, finde ich. Das ist, was Jesus gemeint hat, wenn er sagt, ich will euch Leben im Überfluss geben. Nicht nur so ein bisschen, sondern das pralle Leben. Und zwar dieses Zoe-Leben, das sich unterscheidet von dem natürlichen Leben, was der natürliche Mensch so lebt. Römer 8, Vers 11 nach The Message lautet so, es liegt doch auf der Hand, oder etwa nicht, dass der lebendige und gegenwärtige Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, genau dasselbe auch in dir tun wird, wenn er in dein Leben einzieht. Er wird dich für sich selbst lebendig machen. Also ich möchte zu euch sagen, wenn ihr Christus angenommen habt als Herrn und Heiland. Ich werde gleich nochmal fragen, ob es da jemanden gibt, der bei dem es noch nicht ist. Aber wenn ihr das schon gemacht habt, dann sagt Paulus euch, ihr seid nicht im Fleisch, ihr seid im Geist. Aber ihr bestimmt darüber, ob das Wirklichkeit ist oder nicht. Das kann euch keiner abnehmen. Ich kann da viel drüber predigen, aber ihr müsst die Entscheidung letztlich selbst treffen. 2. Chronik 16, Vers 9 heißt es, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, jetzt kommt's, an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ich lese das nochmal. Denn die Augen des Herrn, also Gott sitzt im Himmel und schaut über die ganze Erde, um jemanden zu finden. Und warum will er die finden? Weil er sich an ihnen mächtig erweisen will. Aber nur bei denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Darf ich jetzt noch mal fragen, am Schluss? Welche Rolle spielt der Heilige Geist in deinem Leben? Ich möchte das sozusagen wie ein Gebet nochmal sprechen aus 1. Könige 8, Vers 58 am Schluss. Er schenke uns ein Herz, das auf ihn gerichtet ist. Damit wir seinen Willen tun und nach seinen Geboten, Ordnungen und Rechtsbestimmungen leben, die er unseren Vorfahren gegeben hat. So, jetzt will ich noch mal kurz fragen, bevor wir zum Schlussgebet kommen. Gibt es denn hier jemand, der sein Leben noch nicht Jesus übergeben hat, der sozusagen noch der natürliche Mensch ist und sich selbst beraubt dieses großartigen Lebens, das mit dem Heiligen Geist möglich ist? Gibt es da jemanden, der das ändern möchte jetzt? Seid ihr alle schon Christen? Okay, umso besser. Dann bete ich, dass der Heilige Geist euer Leben so proppevoll macht, dass es überfließt. Okay, die Becky kommt nach vorne und wir wollen jetzt wirklich uns eine Zeit nehmen. Ich eröffne das mit meinem Gebet gleich, wo ihr Gelegenheit habt, nochmal das sacken zu lassen. Und das Gebetsteam wird vorne sein. Und wenn ihr da den Heiligen Geist spürt, dass er euch zum Gebet treibt, dann gebt dem nach. Und selbst wenn ihr das nicht vielleicht so spürt, kommt einfach zum Gebet. Ich kann es euch nur empfehlen, denn Gebet ist immer eine starke Waffe für unser Leben. Und Gott erhört unser Gebet. So, okay, lass uns am Abschluss beten. Herr, schenke du uns ein Herz, das auf dich gerichtet ist. Bewahre uns davor, dass wir fleischlich leben. Wir wollen nicht deine Feinde sein. Wir wollen deine Freunde sein. Jesus hat zu uns gesagt, ich nenne euch Freunde. Ach Herr, wir wollen nicht an dem vorbeigehen, was du für unser Leben vorgesehen hast. Wir wollen uns dem öffnen. Wir wollen unser Herz öffnen. Wir wollen es ausrichten auf dich. Wir wollen dir sagen, du bist willkommen, Heiliger Geist. Komm in unser Leben und bewerkstellige all das, was der Vater für uns geplant hat, damit wir in unsere Bestimmung und in unsere Berufung kommen. Wir beten, dass damit niemand bei uns zurückbleibt und die Gnade versäumt. Wir beten, dass das in jedem, der hier sitzt, dieses Leben im Überfluss hervorquillt wie ein Strom. Sichtbar für alle Menschen, denen wir begegnen. Dass wir immer mehr aussehen wie du. Dass wir immer mehr denken wie du. Dass wir immer mehr fühlen wie du. Und dass unser Herz deinem immer ähnlicher wird. Und dass alles das rauskommt, was dir nicht gefällt. Amen.